2. Grenzenlos hören. Zündfunk Generator. Immer sonntags um 22.05 Uhr.
Wir haben Bilder von ihm aus der Hubschrauberkamera, der Streifenwagenkamera, der Verkehrsüberwachungskamera und zwei Kameras bei Geldautomaten. Aber das hier sind für mich die einzig brauchbaren. Die Sicherheitskamera im Wäscheladen. Stopp, zurück. Stopp.
Hören Sie auf, DVDs zu glotzen, Schmidt. Es gibt Arbeit.
Das ist Arbeit, Chef. Das Studium von Staatsfeind Nummer 1 gehört zu meiner geheimdienstlichen Weiterbildung. Seminar historische Überwachungstechniken und ihre Bedeutung für die observative Arbeit von heute.
Egal. Die da oben sind ziemlich beunruhigt und wollen endlich wissen, was los ist.
Wegen den systemzersetzenden Spekulanten in den Weltfinanzzentren oder wegen dem Klimawandel, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet?
Keine Witze, Schmidt. Es geht um den Plan der Ministerin zum Schutz der Schutzlosen, der von agitatorischen Kräften sabotiert wurde.
Ach, Sie meinen die gescheiterten Internetsperren gegen Kinderpornografie.
Und dann diese Klabautermänner, die Kriminalität legalisieren wollen und damit auf Stimmenfang gehen.
Die Piratenpartei? Naja, immerhin 2% bei der Bundestagswahl. Und das aus dem Stand.
Außerdem ist unsere wirkungsvollste Waffe gegen den internationalen Terrorismus in Gefahr. Dieses Vorratsgedöns.
Stimmt, gegen die Vorratsdatenspeicherung läuft eine fette Verfassungsklage. Und die Demos dagegen werden von Jahr zu Jahr größer.
Schmidt, da ist was im Gange. Das ist eine Strömung gegen Sicherheit und Ordnung. Vermutlich verfassungsfeindlich, wenn Sie mich fragen. Hier steht, wir sollen den Gefährdungsgrad ermitteln und Rädelsführer identifizieren.
Vorsicht, das Papier wird sich bestimmt in wenigen Augenblicken selbst zerstören.
Keine Witze, Schmidt.
Aufstand gegen Big Brother. Auf den Spuren der digitalen Freiheitsbewegung. Eine Sendung von Oliver Buschek und Christian Schiffer.
Hier gegenüber der Stadtsparkasse in Pfaffenhofen liegt das Café Jürgens, ein recht großes, vierstöckiges Café, sehr mondän. Und im vierten Stock dieses Cafés tagt die Piratenpartei. Und weil es draußen so versaut kalt und regnerisch ist, gehe ich jetzt gleich mal rein. So, jetzt muss man 4 Stockwerke nach oben gehen. Und da hängt sie auch schon, die große orangene Flagge mit dem riesen P drauf. Das ist die Flagge der Piratenpartei. Ja, da sitzen schon 12 junge Männer, also ausschließlich Männer. Die Laptopdichte ist relativ hoch, 5 Stück sehe ich hier. Das sind fast alle, würde ich jetzt mal schätzen, so 20, 21, 22 und 2 ältere Mitglieder, also wo ich sagen würde, die sind so 35.
Wer ist das?
Irgend so ein Radioreporter. Ich habe mich in sein Mikrofon reingehackt. Da gibt es irgendwo noch einen zweiten. Die bringen uns direkt zu unseren Zielpersonen.
Und der hier will jetzt erstmal Kaffee trinken?
Der will zum Stammtisch der Piratenpartei in Pfaffenhofen. Liegt in Oberbayern, hat so etwa 24.000 Einwohner. Die Piraten dort haben bei der Bundestagswahl 3,3% der Zweitstimmen geholt. Also weit über Bundesdurchschnitt.
Psst. Seien Sie mal leise, Schmidt. Ich will das hören.
Also, anscheinend haben sich viele Pfaffenhofener beschwert oder wollten, dass die Stadt Google ein generelles Verbot erteilt, dass ihre Häuser und so weiter abgefilmt und fotografiert werden. Daraufhin hat der Bürgermeister gemeint, es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Die Stadt Pfaffenhofen selbst kann nur über ihre eigenen Gebäude bestimmen. Und er hat gemeint, dass öffentliche Gebäude wie das Haus der Begegnung und das Rathaus...
Schulen und Kindergärten?
Nein, nur das Rathaus, die werden aufgenommen. Und die Schulen und Kindergärtner werden ausgenommen.
Worüber reden die da, Schmidt?
Google Street View. Das ist der Dienst, mit dem man Häuserfassaden anschauen kann. Gibt's bisher nur im Ausland. Kommt bei uns aber auch bald.
Ist doch eine tolle Sache. Was haben die bloß dagegen?
Naja, wenn jeder gleich anhand der Adresse feststellen kann, ob ich in einer Bruchbude wohne oder in einer Villa, zum Beispiel eine Versicherung?
Kommen Sie, Schmidt. Sie sind doch die Erste, die mit sowas herumspielt. Können wir doch bestimmt prima gebrauchen.
Naja, und die Leute wollen sich halt nicht beim Nasebohren auf der Straße im Internet wiederfinden.
Also diese Piratenpartei tritt für ungestörtes Nasenbohren ein.
Vor allem für den Schutz der Privatsphäre, für das Recht auf digitale Privatkopien und für freien Zugang zu wissenschaftlichen Werken, die aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Ach ja, und für die Abkehr vom Prinzip Geheimhaltung in Verwaltung und Politik.
Merken Sie was, Schmidt? Da geht's um Ihren und meinen Arbeitsplatz. Das muss verfassungsfeindlich sein.
Mein Name ist Tobias Schubert, ich bin 23 Jahre, arbeite derzeit als Informatiker in München und bin hier derzeit der Ortsgruppensprecher der Piraten in Pfaffenhofen.
23 männlich Informatiker, also eigentlich schon fast so der Durchschnitt oder so das Klischee eines Piraten. Wie ist das bei dir in der Arbeit? Wie hoch ist da der Anteil an Piratensympathisanten?
Also an Piratensympathisanten, abteilungsübergreifend, denke ich mal, schon verhältnismäßig hoch, was aber auch wieder nur an der Tatsache liegt, dass es eben ein IT-Unternehmen ist.
Was schätzt du prozentual? Was würde so eine Sonntagsumfrage bei dir in der Firma ergeben unter Informatikern?
Ich würde sagen, unterer zweistelliger Betrag, also zwischen 10-20% würde ich schon sagen, auch aufgrund der vielen Jugendlichen, der vielen Jungen, der Offenheit auch im Umgang mit dem Thema, würde ich schon sagen, zwischen 10-20%. Aber es ist reine Spekulation gerade.
Warum ist denn jetzt bei dem Stammtisch heute keine einzige weibliche Piratin dabei?
Es ist ganz witzig. Ich bin mittlerweile zugegebenermaßen auch etwas verwirrt, weil wir haben eine Arbeitsgruppe Gender. Also die Arbeitsgruppe Gender hat sich ja aus einer AG Männer und einer AG Frauen mehr oder weniger zusammengemerged. Warum wir so wenig Frauenanteile haben, ich glaube, das ist eigentlich mehr aus dem wirklichen logischen und technischen Aufbau. Damit möchte ich jetzt keiner Frau zu nahe treten. Ich würde eher sagen, dass einfach diese Technikaffinität einfach eher ausgeprägt ist bei Männern. Einfach auch durch Berufswege in der IT ist es einfach auch schon ein relativ geringer Anteil. Und unglücklicherweise sind mehr oder weniger daraus ja die Grundstrukturen entstanden.
Was für Ideale haben denn die Piraten?
An sich eigentlich alle moralischen und ethischen Ideale, die eben das Leben an sich respektieren, den Umgang miteinander. Also da eigentlich zusammengefasst das, was auch alle Weltreligionen eigentlich predigen.
Das kann ja jeder unterschreiben.
Dahingehend würde ich sagen, die Ideale, die eigentlich jeder Pirat hat, sind eigentlich wirklich schwer zusammenzufassen. Also es ist, wir haben eine ganz kleine Wiki-Seite, wo das natürlich nochmal aufgefasst wird, Punkt für Punkt, aber so aus dem Stegreif. Also ich denke mal, das eigentliche Ideal heißt Vernunft in dem Fall eigentlich. Lösungsorientierte Vernunft.
Gibt es diese Begriffe links und rechts? Spielen die für dich überhaupt noch irgendeine Rolle?
Auf der einen Seite ist es ganz witzig zu sehen, dass eigentlich viele Piraten, wenn man sich so eine Applikation wie den politischen Kompass ansieht, ist halt wirklich ein Großteil aller Piraten, würde ich mal pauschal sagen, eher unten links angeordnet, so wie ich es jetzt aus persönlichen Ermessen her beurteilen kann. Heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie links uns orientieren würden, weil es gibt für die Punkte, die uns betreffen, für unsere wichtigen Themen, die uns betreffen, gibt es keine, das interessiert nur Leute am rechten oder am linken Rand, sondern es sind wirklich Themen, die alle betreffen. Und da ist eben ein gemeinsames, lösungsorientiertes dran arbeiten wichtig. Da würde es sowas nur hindern, wenn wir das trennen würden. Wir haben sicherlich Mitglieder, die links oder rechts sein können, aber das ist bei der Diskussion in unserer politischen Arbeit eigentlich komplett außen vor.
Die wissen nicht mal, ob sie links oder rechts sind, Schmidt. Das ist ein Jugendclub und keine Partei. Wir müssen an die Hintermänner ran, an diejenigen, die diese Ideen ausbrüten.
Naja, es gibt da so einen Verein in Bielefeld. Der wehrt sich schon seit Jahrzehnten gegen Überwachung und hat in der Szene großen Einfluss.
Bielefeld? Ich dachte, die Stadt hätten wir uns nur ausgedacht.
Das ist bloß eine Verschwörungstheorie. Die haben wir als Ablenkungsmanöver erfunden. Bielefeld liegt in Westfalen und hat über 300.000 Einwohner. Der Verein heißt FÖBU TV.
Das klingt ja wie ein selbstverwalteter Kindergarten.
Die Abkürzung steht für Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Der Name war mal als Parodie auf die bürokratischen Bezeichnungen der Deutschen Bundespost gemeint. Da hieß ein Telefon FETAP, Fernsprechtischapparat.
Machen Sie sich nicht lustig, Schmidt. Korrektheit muss sein. Wer steckt jetzt hinter dieser Förderschule?
Die beiden wichtigsten Zielpersonen heißen Rena Tangens und Padelun.
Soll das schon wieder ein Witz sein? Das sind natürlich Tarnnamen. Suchen Sie sofort die richtigen raus.
Hier.
Wie langweilig. Los, schalten Sie die Lauscher ein. Mal hören, was die uns zu erzählen haben.
Ein Lagerraum hinter einer großen Garage hier in der Marktstraße in Bielefeld. Jede Menge Regale mit Kartons und transparenten Kisten. Da drin sehe ich Kapuzenshirts in Grau und Postgelb. Da ist ein Posthorn drauf zu sehen, was aber zu einem Totenkopf verfremdet wurde. Was ist das?
Das ist das Pesthörnchen, das sogenannte. Mittlerweile, also früher mal gemacht, als man als Gegner noch die Deutsche Post hatte, die ja für Telekommunikation zuständig war, uns die Modems immer verboten hat. Wir haben natürlich nur die guten verbotenen Modems genommen. Und dann haben wir den sozusagen als Stinkefinger ihr Hörnchen dann umgebaut. Das ist mittlerweile sozusagen das heimliche Logo des Chaos Computer Clubs geworden und wollen heute immer noch Leute haben, obwohl das gar nicht mehr so klar ist, was eigentlich dahinter steckt.
Was habt ihr hier noch so an Artikeln, die ihr verkauft?
Oh, wir haben hier zum Beispiel Spendendosen für den Fürbot in großer Menge, um dafür zu sorgen, dass wir unsere Aktionen noch finanzieren können. Und ansonsten ist hier halt große Halle und hier kann man eben auch Sachen bauen. Und zum Beispiel lagert unsere große Datenkrage hier mit 18 Meter Spannweite, die getragen von vielen Leuten auf mehreren Demos schon unterwegs war und auch bei den Big Brother Awards dann im Saal wunderschön aufgebaut war.
Eine riesige Krake, eine Datenkrake, die was symbolisiert?
Naja, Datenkraken sind Datenkraken. Das ist mittlerweile ein eigener Eintrag bei Wikipedia. Das, so Krakenarme, die kommen und winden sich über umschlingen einen an Stellen, wo man vielleicht gar nicht mag und kassieren Sachen ein und haben eine unglaubliche Reichweite.
Wir wollten die Leute, die wir jetzt Datenkraken nennen, also die Leute, die den Big Brother Award kriegen, mit denen wollen wir uns ja im Grunde an einen Tisch setzen, mit denen auch reden können. Es wäre blöd, wenn wir die Datenverbrecher nennen würden. Das wäre so trennend. Datenkraken, da kann man sagen, ja gut, wir können ja noch mal reden und anhören, was haben sie uns eigentlich zu sagen, warum haben wir den Preis bekommen, und da ist das Tischtuch noch nicht so zerschnitten und deswegen denke ich, ist das Wort Datenkraken einfach zumindest freundlicher.
Was haben wir hier noch so? Sticker natürlich, Aufkleber, steht auf dem Kopf, aus hygienischen Gründen wird diese Toilette videoüberwacht.
Sehr wirksam, hat auch schon eine schöne Geschichte, dieser Aufkleber. Und zwar haben wir uns hier in Nordrhein-Westfalen gegen die Videoüberwachung engagiert. Das Pilotprojekt zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist just im Ravensberger Park hier in Bielefeld gemacht worden für Nordrhein-Westfalen. Sie muss der Teufel geritten haben, es uns dem Fürbot vor die Nase zu setzen. Dieses
Pilot. Das ist der Ort, wo auch immer die Big Brother Awards verliehen wurden all die Jahre.
Genau so ist es, und das haben wir dann auch politisch begleitet. Die Grünen waren ja damals in Koalition mit der SPD und waren dabei, diesem neuen Polizeigesetz halt zuzustimmen. Und dann gab es noch eine Landesdelegiertenkonferenz und da ist das Thema nochmal aufs Tapet gekommen. Und wir sind dorthin mit einem Infostand, um die Delegierten zu informieren zum Thema Videoüberwachung. Und naja, das Thema kam erst um 23 Uhr auf die Tagesordnung. Und bis dahin waren alle mindestens einmal auf Toilette gewesen. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hingen unsere Aufkleber auf jeder Toilette in diesem Veranstaltungsort. Und bei der Landesdelegiertenkonferenz gab es dann einen kleinen Eklat, als eine von den ausgelosten Rednerinnen sagte: Mein Vorredner hat die juristischen Konsequenzen schon hervorragend erklärt. Aber ich wollte sagen, alle Frauen, die hier schon einmal auf Toilette gewesen sind, die haben gesehen, das passiert schon. Und die Toiletten hier an unserem Tagungsort werden videoüberwacht. Im ganzen Saal murmel, 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 murmel. Die Veranstalterin sprang auf, rannte zu mir. Ich stand grinsend am Eingang vom Saal und sagte: Diese Aufkleber, die sind doch von euch, oder? Ich sagte: Ja, aber ist das Bestürzende nicht, dass die Leute annehmen, die könnten echt sein?
Schmidt, das ist doch ein Karnevalsverein. Pappmaché-Kraken basteln, Aufkleber auf Toilettenpappen. Da habe ich als Schüler bessere Streiche gespielt.
Naja, für diese Big Brother Awards bekommt der Fürbot in den Medien ganz schön viel Aufmerksamkeit. Die gehen an alle, die sich rücksichtslos über Datenschutz und Privatsphäre hinwegsetzen.
Big Brother? Haben wir so einen etwa auch schon?
Nein, keine Sorge. Aber die Deutsche Telekom, die Deutsche Bahn AG, die Payback-Karte, Brigitte Zypris, Wolfgang Schäuble...
Das sind doch alles ehrbare Namen. Reine Hysterie, wenn Sie mich fragen. Wer nichts zu verbergen hat, der freut sich, wenn er überwacht wird. In unserer kalten, anonymen Welt kann man doch froh sein, wenn sich überhaupt jemand für einen interessiert.
Aber es gibt da nun mal so ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1983...
Weicheier-Schnickschnack.
Wie fing das denn damals an, als ihr diesen Verein gegründet habt in den 80ern damals?
Reda Tangens und ich sind ja Künstlerinnen und Künstler. Wir haben eine Galerie gemacht, wollten aber keine Bilder oder sowas Komisches ausstellen, sondern Sachen, die wirklich zukunftsweisend sind. Wir wollten oder sind Avantgarde-Künstler, also an der Spitze reitend. Wir haben uns sehr viel mit Performance beschäftigt, mit Medien natürlich. Dadurch, dass wir uns mit Medien beschäftigt haben, wussten wir auch schon, wie man ein Kabel von einem Videogerät an einen Monitor und eine Tastatur anschließt. Wir sind dadurch sehr früh auf die ersten bezahlbaren Computer gekommen, haben 1985 in unseren Galerieräumen hier in Bielefeld den Chaos Computer Club als ein Kunstwerk ausgestellt, weil wir es einfach toll fanden, dass Leute sich zusammenfinden um so ein technisches Ding. Und bei dieser Veranstaltung war es so, dass auch vom Publikum her lauter Leute kamen mit so einem gewissen Funkeln in den Augen. Da wusste man, die sind ganz witzig drauf, die wissen, wir machen da was Komisches, was damals kein anderer Mensch eigentlich verstanden hat außerhalb. Und die wussten, was wir da machen, das ist Zukunft. Da baden wir sozusagen mit beiden Händen drin. Und in diesen Sog haben wir uns mit Freude mitreißen lassen und gesagt, jawohl, dieses Medium, was sich da entwickelt, braucht Kunst. Und dann haben wir halt irgendeine Form von Rahmen gesucht, in dem das passieren kann. Und so hat man gemeinsam diesen Föbot dann gegründet.
Für uns war auch klar, dass wir diese neue Welt auch mitgestalten wollen. Im digitalen Leben braucht man neue Regeln, also Dinge, die in der realen Welt bisher selbstverständlich gewesen sind, zwischenmenschliche Beziehungen, welchem Personenkreis man welche Dinge über sich halt preisgibt. Das war so ganz natürlich, mit welchen Freunden man gesprochen hat oder was Nachbarn mitbekommen und was man Leuten bei der Arbeit erzählt oder auch nicht. Und wenn man elektronisch kommuniziert, dann kann sich der Teilnehmerkreis, der darauf Zugriff hat, doch schon erheblich ändern. Und es geht uns aber auch nicht nur um alles, was mit online zu tun hat, sondern das digitale Leben hat ja ganz vielfältige Wirkung mittlerweile, denn wir hinterlassen auch Schritt und Schritt Datenspuren, auch bei Dingen, die wir jetzt nicht direkt mit Computern verbinden, zum Beispiel beim Telefonieren oder beim Reisen und beim Einkaufen.
Die Big Brother Awards sind inzwischen 10-mal verliehen worden, das hat 2000 angefangen von euch in Deutschland. Was würdest du sagen, hat das bisher bewegt? Man könnte ja sagen, es wird eigentlich eher schlimmer und es wird immer noch mehr gespeichert und noch mehr erfasst und noch mehr überwacht. Habt ihr irgendwas ändern können?
Ich glaube, der größte Erfolg ist, dass Menschen, sehr viele Menschen aufgewacht sind und sehen, das ist ein Problem, da geschieht Unrecht und da müssen wir etwas tun. Und ich glaube, dass so viele Datenskandale in den letzten 2 Jahren ans Licht gekommen sind, hat auch damit zu tun, dass mehr Menschen sehen, das ist nicht in Ordnung und das melde ich jetzt, das gebe ich jetzt mal an die Presse weiter oder an die Big Brother Awards. Also die Fälle liegen ja zum Teil Jahre zurück und kommen jetzt erst raus.
Was treibt euch eigentlich an, euch da so dermaßen reinzuhängen in dieses Thema Überwachung, Datenschutz, digitale Bürgerrechte?
Wir möchten die Welt verbessern. Und um die Welt zu verbessern, wenn man das so mal anfängt, ich sag jetzt mal so als junger Mensch, ich mit 17, 18, stand dann da und alle haben mir gesagt, vergiss es doch, Blödmann, Spinner, Welt verbessern geht nicht. Gib einfach auf, lass es sein, mach einfach Geld wie alle anderen, betrüg die anderen, mach das böse Leben, sei auf unserer Seite. Und das wollte ich nicht. Ich wollte tatsächlich die Welt verbessern, weil ich habe schon in meiner Jugend, Kindheit viel daran an der Stumpfheit und Blödheit von Menschen gelitten. Und habe mir dann eben auch gesagt, wenn ich es nicht probiere, diese Welt zu verbessern, wenn ich diese Unmöglichkeit, die mir ja klar war, wie soll ich als einzelner Mensch eine ganze Welt verbessern, das ist unmöglich. Wenn ich diese Unmöglichkeit akzeptiert hätte, dann wäre es ja noch ein bisschen unmöglicher geworden. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, wenn alle Menschen so ein kleines bisschen versuchen würden, die Welt zu verbessern, dann würde es auch funktionieren. Dafür muss ich es aber auch erstmal als Einzelner tun und dann möglichst viele andere Menschen finden, die ebenfalls die Welt ein bisschen verbessern wollen. Und da sind wir dran am Arbeiten. Und da darf man einfach nicht aufhören. Schon gar nicht dann, wenn man sieht, wie viele Leute sich anstecken lassen und macht das halt immer weiter, bis dann so und so 4 Milliarden Menschen alle gemeinsam ein bisschen die Welt verbessern wollen und dann sind wir alle irgendwann im Paradies.
Nun gibt es ja ein paar Probleme auf dieser Welt, da sagt wahrscheinlich jeder, der klar denken kann, sofort, da muss man sich reinhängen, da muss man was tun. Also die Armut, der Hunger, der Klimawandel und so weiter. Das Thema Datenschutz ist ja immer so eins, was so gern als Luxusproblem gesehen wird, nach dem Motto, ja, ist schon gut, wenn man nicht so viel über mich weiß, aber so wahnsinnig wichtig ist es dann vielleicht auch nicht. Warum ist es für euch doch so wichtig?
Es war ganz spannend zu sehen, am Rande der Verleihung der Theodor-Heuss-Medaille, die wir bekommen haben, dort wurde ein weiterer Mensch mit ausgezeichnet, Boris Reitschuster, der Moskau-Korrespondent des Fokus-Magazins. Das war ein Journalist, der in einem Land, wie er sagte, lebte, nämlich Russland, in dem viel überwacht wird, in der Leute auch mal eben einfach von der Polizei verprügelt werden, ihm selber ist das mehrmals passiert, der permanent unter so einem Druck lebt, beobachtet zu werden. Und der sagte damals, das ist unglaublich wichtig, was ihr macht, denn wenn ihr das nicht macht, machen würdet und man hier auch einfach so die Gesetze und die Rechte wegerodieren lassen würde, dann würde das in meinem Land, also Russland, wo er lebt, sofort dazu führen, dass die Leute nicht nur verprügelt, sondern vielleicht getötet würden. Dann würde dort die Hürden, die es noch gibt, weil man will ja immer so tun, als sei man zivil, die würden dann fallen, und insofern ist die Arbeit, die hier Leute als ein Luxusproblem sehen, wichtig für den Fortbestand von vielleicht mal werdenden Demokratien in anderen Ländern. Er sagte ganz klar, wenn ein Mensch wie Gerhard Schröder Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet, dann bedeutet das, dass in meinem Land Russland Menschen sterben.
Na, das sind ja schöne Paradiesvögel, die Sie da gefunden haben, Schmidt. Künstler. Und dieses Wort Datenschutz, wenn ich das schon höre, das klingt ja wie Welpenschutz. Wahrscheinlich stellen sich die Leute Daten als kleine, knuddelige Wesen mit großen Augen vor. Dabei geht es doch nur darum, dass kein Wissen verloren geht in dieser Gesellschaft. Wir sind schließlich eine Wissensgesellschaft.
Schon klar, Chef.
Aber ich weiß, wem wir uns jetzt vornehmen. Haben Sie gehört, wie oft die da gerade von Chaoten gesprochen haben? Mit Chaoten kenne ich mich aus. Brandgefährlich sind die.
Ach, Sie meinen den Chaos Computer Club, Chef.
Natürlich.
Ein Verein mit dezentraler Struktur, bundesweit etwa 2300 Mitglieder. Gegründet in den 80er Jahren, wurde durch diverse spektakuläre Enthüllungen von Sicherheitslücken bekannt. Da war der BTX-Hack, der NASA-Hack, der GSM-Hack.
Hack, Hack, Mac. Hacker, schon klar, Schmidt. Garantiert kriminelle Subjekte. An die müssen wir ran.
Hallo, Tim Pritlove in Berlin.
Schönen guten Tag.
Mitglied des Chaos Computer Clubs seit vielen, vielen Jahren. Ich habe gelesen, gegründet wurde der Chaos Computer Club ursprünglich 1981 in den Räumen der Taz am Tisch der Kommune 1, den es da wohl gegeben hat. Weißt du da irgendwas drüber, auch wenn du da selbst erst später dazu gestoßen bist?
Ja, das war dieses Tuvat-Treffen. Wenn man es genau nimmt, wurde der CCC als solcher nicht an diesem Tisch ausgerufen, aber es war dieses Treffen der Leute, die seinerzeit so in diesem Geiste des Aufbruchs, was ja Deutschland in vielerlei Hinsicht erfasst hat, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Gründung der Grünen und so weiter. Das war ja alles Bestandteil dieses linken Aufbruchs. Und da gab es eben auch bei den Leuten, die verstanden haben, dass Computer nicht nur ein spannendes Thema sind, sondern eben auch in Zukunft ein Schwergewicht in der gesellschaftlichen Diskussion darstellen werden. Diese Leute wollten eben frühzeitig aufzeigen, was Chancen und Risiken dieser Bewegung sind. Und ja, im Nachgang dazu kam es dann eben zu der konkreten Ausformung des CCC, der dann eben zuerst in Hamburg groß geworden ist und mittlerweile sich halt über ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz erstreckt.
Wenn du es so beschreibst, heißt das, dass diese gesellschaftspolitische Komponente, dieses politische Bewusstsein immer schon Chaos Computer Club Denken war, also dass es nicht die Hacker, die Chaoten waren, wie vielleicht mancher gedacht hat, die nur darauf aus waren, irgendwie Sicherheitslücken aus Spaß an der Freude aufzuspüren, sondern dass es immer auch eine politische Aktion war?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist, glaube ich, das, was den Chaos Computer Club von allen Computerclubs grundsätzlich schon immer unterschieden hat. Dass es hier einfach vor allem und primär um die gesellschaftliche Dimension ging. Dass man hier sich von vornherein schon mal aus dem Wissen heraus auch bereit gemacht hat, dafür eine Verantwortung wahrzunehmen, dass man in der Gesellschaft zur Diskussion beitragen will. Und das ist ja eigentlich das, was den Club dann zu seinen Veröffentlichungen gedrängt hat. Dieses Hacker-Image ist natürlich sehr stark mit den Sicherheitslücken hinterher spüren, pipapo. Da steckt auch eine ganze Menge Wahrheit dahinter, dass es natürlich dort viele begabte Leute gibt, die nicht selten auch in Sicherheitsbranche arbeiten mittlerweile und einfach eine Menge davon verstehen. Und viele, insbesondere in den jungen Jahren, natürlich vor allem aus Spaß an der Freude, überhaupt erstmal forschen, dabei auf diese Sicherheitslücken stoßen. Das findet ja weltweit statt und da braucht es mittlerweile auch den CCC nicht mehr. Damals hat allerdings der Club dabei geholfen, überhaupt erst ein Verständnis für diese Fragen zu entwickeln und das zu einem sehr frühen Zeitpunkt, sodass Deutschland eben gleich schon bei Sicherheitslücken in BTX darauf gestoßen wurde, aha, da kommt der digitale Zug, aber da tun sich neue Fragen auf.
Letzte Woche haben wir im Heute-Journal berichtet, wie ein Computerspezialist vor Zuschauern einen Bildschirmtextapparat so präparierte, dass er ihn auf Kosten eines anderen Teilnehmers hätte benutzen können. Heute bieten wir Ihnen einen zweiten Beweis an für die Schwachstellen im BTX-System. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese um 135.000 Mark zu erleichtern.
Wir haben einfach in den Decoder-Informationen den von der Post zur Verfügung gestellten Speicherraum voll ausgenutzt, bis auf das letzte Zeichen. Und da traten dann sehr merkwürdige Effekte auf.
Und dann ist plötzlich die Kundennummer der Hamburger Sparkasse aufgetaucht.
Genau, das war die Nummer.
Also da ging es damals in den 80ern um das BTX-System der Sparkassen, also einen Vorläufer des Online-Banking sozusagen, wo der Chaos Computer Club damals Sicherheitslücken offen gemacht hat. Heute beschäftigt ihr euch mit Themen wie Wahlcomputern, wie sicher sind die? Auch da habt ihr euch sehr, sehr engagiert. Würdest du trotzdem sagen, es hat sich ein bisschen was verändert oder ist der Club der gleiche geblieben?
Na, die Gesellschaft hat sich verändert und natürlich sind die Thematiken jetzt eben alle nicht mehr so neu. Aber ich denke, die Kernaussagen des Clubs sind nach wie vor die gleichen. Chancen und Risiken debattieren und deutlich voneinander trennen. Da, wo Chancen sich auftun, diese nutzen, das geschieht noch viel zu wenig. Da, wo Risiken sind, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen errichten, auch das geschieht natürlich noch viel zu wenig. Deswegen bleibt die Arbeit eigentlich die gleiche, auch wenn sie mittlerweile sich mit neuen Fragestellungen beschäftigen muss, die damals nur eine fahle Vision waren.
Haben Sie das vorhin gehört, Schmidt? Chancen und Risiken. Da hat selbst die Rede unseres Dienststellenleiters auf der Weihnachtsfeier mehr Pfeffer. Wissen Sie, als ich noch im Außendienst war, da sahen richtige Chaoten noch ganz anders aus.
Aber mit Chaoten alten Schlags bekäme diese Bewegung vielleicht auch nicht so viel Zulauf. Die organisieren sich ganz schön professionell. Und kreativ sind die auch. Hier, hören Sie mal.
Mein Gott, wie furchtbar.
Ursula, du bist aber richtig gut drauf.
Was ist das?
Ein Protestsong. Bezieht sich auf die Pläne der ehemaligen Familienministerin Ursula von der Leyen im Kampf gegen Kinderpornografie. Sie wollte ja im Internet Stoppschilder errichten, woraufhin ihr Kritiker den Aufbau einer Zensurinfrastruktur vorgehalten haben. Und Zensur plus Ursula ergibt eben...
Das ist Verunglimpfung. Außerdem wäre damit ja wohl klar, mit wem wir es hier zu tun haben. Alles Freunde von Kinderpornografie, diese angeblichen Freiheitskämpfer.
Naja, sie haben gefordert, solche Seiten zu löschen, anstatt zu sperren. Außerdem war die Sorge, wenn das BKA beliebige Websites in Eigenregie sperren darf, dann bleibt es vielleicht nicht bei Kinderpornografie.
Wie? Das BKA hätte das machen sollen? Die sind da doch gar nicht zuständig. Das wäre doch ein Job für uns hier.
Jedenfalls ist der Plan erstmal vom Tisch. Die schwarz-gelbe Koalition will es jetzt mit Löschen probieren und dann weitersehen. Wahrscheinlich auch wegen dieser Online-Petition, bei der so viele unterschrieben haben.
Aus Petitionen haben wir früher Papierflieger gebastelt.
Heutzutage verbreitet sich sowas ganz schnell übers Netz. Und diese hier kam von einer Mediengestalterin aus Berlin, Jahrgang 79.
Ah, eine neue Zielperson. Los, Schmidt, Lauschangriff.
Ich sitze mit Franziska Heine in Berlin-Mitte in einer Kneipe. Wir trinken Bier und Franziska Heine ist, so haben es einige Medien geschrieben, zur Galionsfigur der Internetfreiheitsbewegung geworden in diesem Jahr, weil sie nämlich eine Petition angestoßen hat, die für viel Wirbel gesorgt hat und die viel Zustimmung erfahren hat. Eine Petition gegen die Internetsperrungen, die die Bundesregierung vorhatte, damals noch die Große Koalition. Da haben über 130.000, 135.000?
134.000 und 14 waren es, glaube ich, genau.
Leute unterschrieben. Das Ganze ging im Frühjahr los. Wie kam es dazu eigentlich?
Also es fing damit an, dass ich mich mehr oder weniger durch Zufall mit den Sperrlisten in anderen Ländern beschäftigt habe und mir die angeschaut habe und ja, nicht so richtig verstehen konnte, warum da so viele Inhalte drauf sind, die eigentlich mit dem ursprünglichen Grund, warum die Listen mal angelegt wurden, nämlich Inhalte mit Kinderpornografie vom Netz zu nehmen, gar nichts mehr zu tun hatten. Also da waren ganz viele Seiten dabei, die völlig andere Inhalte hatten und das fand ich erst komisch. Und als ich dann gehört habe, dass in Deutschland sogar ein Gesetz geplant wird, mit dem das geregelt wird, dass solche Listen durch das BKA, was ja eine Polizeiinstanz ist, irgendwie geführt, angelegt und versendet werden, damit eben die Seiten vom Netz genommen werden, da fand ich das mehr als bedenklich und war überrascht, dass es eigentlich so wenig Widerspruch dagegen gab. Da gab es dann eine Mahnwache, die hatte hauptsächlich der CCC organisiert.
Chaos Computer Club.
Ganz genau, der Chaos Computer Club hier in Berlin. Und das war morgens, bevor ich zur Arbeit musste und es lag auf meinem Arbeitsweg. Und dann habe ich gedacht, na, ich gehe einfach mal vorbeigucken. Und ja, wie gesagt, es waren wirklich eine sehr überschaubare Menge an Menschen und das hat mich erschreckt, weil das für mich so ein ganz starker Eingriff in dieses fundamentale Recht auf Informationsfreiheit darstellt. Und dann gab es eine Phase, wo es im Netz sehr viel Unruhe gab und alle Leute gesagt haben, oh, es ist schlimm und wir sollten uns dagegen wehren und es kann doch nicht sein. Aber niemand hat wirklich Anstalten gemacht, was zu tun. Und da habe ich dann irgendwann die Frage gestellt, naja, was kann man denn konkret machen? Da gab es nicht so wahnsinnig viele Antworten drauf. Und eine davon war, naja, man könnte eine E-Petition eröffnen. Und dann habe ich erstmal geguckt, was eigentlich eine E-Petition ist.
Wie hast denn du diesen Rummel, der da losging und der dir ja auch eine gewisse Bekanntheit verschafft hat, wie hast denn du den erlebt?
Also ich hatte damit definitiv nicht gerechnet und es brach nun sehr plötzlich alles über mich ein. Aber ich muss sagen, ich habe ganz viele wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Also ich habe so viele spannende Leute kennengelernt und hatte die Möglichkeit, in so viele Dinge reinzuschauen, die man sonst einfach nicht sieht.
Du hattest ein Streitgespräch mit Ursula von der Leyen für die Zeit?
Ich hatte unter anderem auch ein Interview mit Ursula von der Leyen, das ist richtig, ja. Aber es gab auch ganz viele andere Runden bei anderen Parteien, also sei es jetzt die Grünen oder sei es die Linke gewesen oder die SPD.
Wie viel Verständnis hast denn du eigentlich gespürt bei den Politikern für dein Anliegen? Also wie offen waren die Tore, die du da einranntest, beziehungsweise wie hoch und fest waren die Zugbrücken gefahren?
Ja, am Anfang der ganzen Sache war das eine verrammelte Burg, die deutsche Politik. Die konnten sich ganz schwer darauf einlassen. Also je höher quasi die politische Position war, desto weniger gab es tatsächlich eine Offenheit, tatsächlich sich der Argumente, die es gegen das Gesetz gab, auch anzunehmen. Es gab aber durchaus eine andere Ebene in der Politik und das sind eigentlich durchweg in allen der großen Parteien die Jungen, also die Generation, die jetzt nachwächst. Und da haben ganz viele schon ganz früh gesagt, es ist falsch, was da passiert. Wir stehen absolut gar nicht hinter der Parteiführung, was das angeht. Und wir möchten gerne tatsächlich auch unseren Unmut damit und unseren Widerstand dagegen formulieren, was natürlich in den großen Parteien nicht einfach war.
Würdest du denn jetzt sagen, aus deiner Beobachtung des letzten halben Jahres raus und aus deinen vielen Begegnungen, das ist eine neue Volksbewegung, die sich da formiert hat oder noch weiter formiert?
Ja, das sehe ich schon so. Aus meiner Sicht ist es ganz klar so, dass da gerade eine Generation für die Politik bisher keine Rolle gespielt hat, auf eine ganz neue Art politisiert wird. Und was die alle verbindet, also die meisten von denen, ist eine ganz starke Ablehnung der Parteistrukturen. Die möchten sich engagieren, die sind sehr unzufrieden mit dem, was passiert, sagen aber ganz klar nicht in einer Partei. Und das hat Auswirkungen auf die Demokratie, in der wir leben. Und ich denke, das wird sich noch ganz deutlich zeigen in der nächsten Zeit. Die Tatsache, dass das Gesetz jetzt nicht kommt, damit hätte im Mai keiner gerechnet. Und ja, das Gesetz ist nicht vom Tisch. Und wir haben im nächsten Jahr ganz, ganz, ganz viel Arbeit vor uns. Aber allein die Tatsache, dass es einen so hohen Stellenwert in den Koalitionsverhandlungen hatte, das ist ein ganz, ganz großer Sieg all dieser Leute, die sich da zusammengetan haben.
Übel, Schmidt, übel. Die Parteien sind also auch schon infiltriert. Und haben Sie gehört? Die Demokratie wird sich verändern. Das ist eine Rebellion der Jugend, mit der wir es hier zu tun haben. Schmidt, wie alt sind Sie eigentlich?
Keine Sorge, Chef. Ich tue hier meine Pflicht.
Dann machen Sie mal weiter. Wir müssen unbedingt was darüber rauskriegen, wie die kommunizieren. Welche Kanäle müssen wir manipulieren, um zu desinformieren?
Schwierig. Das läuft alles dezentral über Blogs. Allerdings schreibt da oft auch nur einer vom anderen ab. Wir könnten also vielleicht beim meistverlinkten Blog Deutschlands ansetzen. Heißt netzpolitik.org.
Mitten in Berlin-Mitte, in einem Büro im zweiten Hinterhof, sitze ich vor einem Bildschirm und lese das Blog netzpolitik.org. Allerdings tue ich das aus einer ganz besonderen Perspektive, denn gleich neben mir sitzt der Mann, der da maßgeblich mit für verantwortlich ist, nämlich Markus Beckedahl. Was ist denn heute so zu lesen?
Bei der Online-Stellenbörse der Agentur für Arbeit ist mal wieder rausgekommen, dass das letzte Woche bekannt gewordene Datenleck noch größer war als gedacht. In der Online-Stellenbörse konnte sich jeder als Unternehmen ausgeben und Arbeitssuchende schickten dann ihre ganzen persönlichen Unterlagen wie Lebensläufe und so weiter und Zeugnisse an Nutzer, die sich als Firmen ausgaben. Und eine Firma soll bis zu 2500 Stellenanzeigen geschaltet haben und soll für diese 2500 Stellenanzeigen unzählige personenbezogene Daten in Form von Lebensläufen zugeschickt bekommen haben von Menschen, die sich Hoffnung machten auf einen Job.
Wie oft schlägst du dir vor den Kopf, wenn du so Netzpolitik-Nachrichten zusammenträgst?
Ich schlag mir nicht oft vor den Kopf, aber man steht natürlich oder man sitzt natürlich das ein oder andere Mal fassungslos vorm Computer, vor allen Dingen, wenn es um Datenschutz geht. Also wie sorglos viele Unternehmen mit dem Datenschutz ihrer Nutzer umgehen, es macht mich manchmal ein bisschen fassungslos und sitzt man mit offenem Mund vorm Rechner. Netzpolitik.org ist einerseits ein Blog, das die ganzen Themen der digitalen Gesellschaft in einer chronologischen Form und möglichst tagesaktuell bereitstellt. Andererseits ist Netzpolitik.org in den letzten Jahren immer mehr auch eine Kampagnenplattform für digitale Bürgerrechte geworden. Also wir schauen auch, wie man mit dem Internet und durch Einbindung unserer Leser Politik mit verändern kann.
Kannst du ein Beispiel sagen dafür?
Ein Beispiel war die Zensursula-Kampagne in diesem Jahr, die wir mitgemacht haben mit ganz vielen anderen in einem riesigen Netzwerk, um den Aufbau einer Zensurinfrastruktur durch die Bundesregierung im vermeintlichen Kampf gegen Kinderpornografie zu bekämpfen. Und dort haben wir verschiedenste Aktionsformen auf Netzpolitik.org ausprobiert und natürlich über diesen ganzen Widerstand und diese ganze Entstehen dieses Netzwerks berichtet.
Was für Aktionsformen waren das zum Beispiel? Wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr euch da ausgedacht?
Eine Aktionsform war, dass wir den Politiker des Tages ausgerufen haben. Also nach Vorbild der Panini-Fußball-Sammelbilder hatten wir dann auch so kleine Banner mit dem jeweiligen Politikergesicht und haben versucht in der heißen Phase der Verhandlungen innerhalb der Großen Koalition die SPD noch umzudrehen und Druck auf die ganze Fraktionsspitze auszulösen. Und dort haben wir halt jeden Tag in Form von so einem Sammelbild, was ganz viele Leute auf ihren Blogs auch eingebunden haben, den aktuellen Politiker samt Kontaktdaten online gestellt.
Und weiß man, wie viele E-Mails die dann jeweils so bekommen haben?
Das wissen wir nicht, aber wir haben das Feedback bekommen aus dem Bundestag, dass das schon angekommen ist und dass man dort auch schon überrascht war, wie viele tatsächlich sich da einmischen.
Was sind denn andere Themen, außer jetzt speziell der Internetzensur, die bei Netzpolitik stattfinden?
Das sind viele Themen, die digitale Bürgerrechte und die digitale Gesellschaft betreffen. Datenschutz ist jetzt im Herbst ein sehr großes Thema, war es aber auch schon immer. Jetzt im Herbst haben wir nur verschiedene Datenlecks öffentlich gemacht und damit Druck auf die Betreiber ausgeübt, die Datenschutzlücken zu schließen und die Daten ihrer Nutzer besser zu sichern.
Ihr seid da irgendwie so in die Rolle des Leck-Veröffentlichers bei SchülerVZ geraten. Also das war ja dieser Skandal, wo ihr an der Veröffentlichung mit auch teilgehabt habt. Also seid ihr mittlerweile so eine Vertrauensinstanz, dass man, wenn man da einen Datenleck ausmacht, sich an euch wendet?
Diese Rolle haben wir jetzt irgendwie im letzten Monat bekommen. Medien schrieben schon, wir seien der inoffizielle Datenschutzbeauftragte. Das sehen wir so noch nicht ganz, aber es hat uns schon gewundert, wie viel Vertrauen einerseits unsere Leser uns entgegenbringen, die Sicherheitslücken entdeckt haben und die teilweise die Anbieter auch hingewiesen haben. Die Anbieter haben dann größtenteils nicht reagiert und dass wir einerseits durch unsere publizistische Macht mittlerweile Druck ausüben können, auf diese Hersteller möglichst schnell ihre Lücken zu schließen und andererseits auch, dass wenn wir über diese Datenlecks berichten, dass das durch fast alle Massenmedien auch geht.
Schmidt, was machen diese Pfaffenpiraten eigentlich? Reden die immer noch über das Google-Zeug?
Die Piratenpartei in Pfaffenhofen? Ja, die sind immer noch beim Thema Street View.
Man sollte sich dann als Bürger selbst an Google wenden, um es anzufragen. Das heißt, wir könnten ja theoretisch mal eine Anfrage stellen an Google.
Schreiben einen Brief an Google, wie niedlich. Aber bei den Umweltspinnern damals war es ähnlich. Erst haben sie Transparente geschleppt und Briefe an BASF geschrieben. Und heute darf ich meine Schnapsflaschen nicht mehr in den Hausmüll schmeißen.
Die Piraten wollen sich ja eigentlich gerade nichts verbieten lassen.
Wir brauchen jedenfalls konkrete Daten, Schmidt. Mitgliederzahl, Alter, Wahlergebnisse bei den nächsten Landtagswahlen und so weiter.
Mitglieder bundesweit so etwa 12.000. Viel mehr Konkretes gibt es da nicht. Und ob die demnächst in Landtagen sitzen oder so schnell wieder davonsegeln, wie sie gekommen sind, weiß auch keiner. Aber ich habe immerhin einen Experten gefunden, der sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Heißt Christoph Bieber und ist Politikwissenschaftler in Gießen.
Wie kann man sich denn den typischen Piraten vorstellen? Also was sind das für Leute, die sich dort in dieser Partei engagieren?
Das sind vermutungsweise natürlich eher jüngere Menschen, die schon länger mit Computern, mit neuen Medien zu tun haben. Aber das muss auf gar keinen Fall darauf beschränkt sein. Das sieht man, wenn man sich zum Beispiel die Landes- und Bundesvorstände anschaut. Das sind teilweise in Anführungszeichen gestandene Persönlichkeiten aus dem Berufsleben. Das sind Menschen, die teilweise deutlich über 30 oder 40 Jahre alt sind, für Politiker vielleicht immer noch sehr jung, aber eben nicht diese Teens und Twens, die weite Teile des Tages vor dem Computerbildschirm verbringen und nicht mehr vor die Tür gehen. Das ist sicher das Klischee, das viele dahinter vermuten. Und es sind scheinbar auch Menschen, die in der etablierten Politik oder in der Politik von etablierten Parteien keine Alternative mehr sehen. Und das scheint mir ein ganz zentrales Alleinstellungsmerkmal für die Piraten zu sein, ganz gleich, was sie inhaltlich und thematisch machen.
Inwiefern machen denn die Piraten anders Politik?
Im Vergleich zu den etablierten Parteien ist das ein großer Unterschied, einfach weil im Moment noch fast jeder sich ganz produktiv und hierarchiefrei einbringen kann. Das wird sich natürlich auch ändern. Aber dieses Gefühl, dass wenn man dorthin geht, auch gleich etwas bewegen kann, ist sicher etwas, was von vielen Neulingen als gut empfunden wird und was manchen vielleicht verschreckt hat, wenn er denn mal dann zu einer Ortsvereinssitzung einer anderen Partei gegangen ist. Ein anderer Punkt ist die starke Einbindung des Internet auch in die Parteibinnenkommunikation. Und zwar nicht nur zwischen den Mitgliedern, sondern auch vor den Augen der Öffentlichkeit. Vieles, was die Piraten intern diskutieren, ist sehr, sehr offen sichtbar. Es ist über das zentrale Wiki oder die untergliederten Websites sehr gut nachvollziehbar, es ist sehr transparent und es macht schon einen Unterschied, ob man sehr, sehr gut informiert ist über das, was nicht nur im eigenen Wahlkreis oder im eigenen Landesverband diskutiert wird, sondern was auch anderswo passiert. Und das wirkt sicher auch positiv auf diese offene Diskussionskultur zurück.
Wie groß ist denn das Wählerpotenzial für die Piraten?
Wenn die Politik es nicht mehr versteht, 3/4 der Wähler überhaupt an die Urne zu bringen, dann sind die Potenziale, die da sind, allemal groß genug, um auch eine Partei wie die Piratenpartei in einem Bundesland vielleicht perspektivisch auch auf Bundesebene mal über die 5%-Hürde zu bekommen. Was aber auch passieren kann, ist, dass mit einem schlechten Abschneiden im Mai in Nordrhein-Westfalen, dass dann einzelne, vielleicht auch etwas prominentere Vertreter der Piratenpartei ins Grübeln kommen, ob sie nicht vielleicht eher einen anderen Weg einschlagen sollen. Und prominente Köpfe tauchen dann in anderen Parteien wieder auf, weil es aus ihrer Sicht für die Sache auch besser ist, wenn jemand, der dazu etwas sagen kann, das an einer Stelle tut, wo er auch was bewegen kann.
Es wird ja oft der Vergleich gezogen zur Umweltbewegung und auch zur Entwicklung der Grünen. Ist das ein Vergleich, der für Sie plausibel ist?
Es gibt sicherlich Ähnlichkeiten. Es gibt ein großes Thema, das man im Moment gut öffentlich diskutieren kann. Das ist das Internet. Das ist ähnlich wie bei der Umwelt nicht so ein ganz eng definierbares Thema, sondern es hat sehr, sehr viele Schnittfelder auch in andere Bereiche. Und so wie jetzt die Umweltpolitik zum Beispiel auch immer im Verbund mit der Energiepolitik diskutiert wird, hat man die Möglichkeit, das Feld Internetpolitik zu koppeln, zum Beispiel an Wirtschafts- und Technologiepolitik, an Standortpolitik, an Bildungspolitik, meinetwegen auch an Sozialpolitik, wenn man sich die digitale Spaltung vornimmt. Und das ist durchaus eine spannende Position, was aber nicht heißt, dass hier analoge Prozesse ablaufen, allein aus dem Grund, weil natürlich das politische Umfeld, die politische Kultur inzwischen eine ganz andere geworden ist.
Was rufen die da, Schmidt?
Freiheit statt Angst. Das war im September eine Demo in Berlin. 10.000 bis 20.000 Teilnehmer.
Und was macht denen Angst?
Die Vorratsdatenspeicherung. Also, dass wir jetzt 6 Monate lang rückwirkend sehen können, wer mit wem telefoniert, gemeldet oder auf welcher Seite gesurft hat.
Pah, Freiheit ist Sklaverei, das lernt man doch schon in der Schule.
Das ist ein Satz aus dem Roman von George Orwell.
Mir hat er immer gut gefallen.
Jedenfalls läuft da diese Klage vom Bundesverfassungsgericht. Das hat unsere Möglichkeiten eh schon eingeschränkt. Wer weiß, was wir danach noch dürfen.
Was wir dürfen, hat mich noch nie interessiert. Wer steckt dahinter?
Ganz schön viele. Unter anderem 2 Personen, die wir schon unter Beobachtung haben. Padelun und Rena Tangens vom Verein Föbut in Bielefeld.
Vorratsdatenspeicherung ist ja auch so ein Thema, was euch schwer beschäftigt. Ne? Ihr organisiert ja jährlich auch große Demonstrationen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Was ist da eigentlich so schlimm dran?
Ich glaube, an der Vorratsdatenspeicherung kann man ganz besonders gut zeigen, in welchem Umbau sich unser Staat befindet im Moment, unser Rechtsstaat. Es wird vorgegeben, dass es sich um ein Instrument der Terrorismusbekämpfung handeln würde. Tatsächlich werden aber eben die Verbindungsdaten von 82 Millionen Menschen in Deutschland und 450 Millionen in Europa gespeichert. Also jegliches Telefonat oder Internetverbindung, die ich aufnehme, wird festgehalten und in Deutschland für mindestens 6 Monate gespeichert. Und ich glaube, daran kann man Menschen sehr gut zeigen, da geht es eben nicht mehr um Kriminelle, sondern dann sind wir plötzlich alle verdächtig. Und das ist eine Umkehr in der Philosophie, wie man über die Bevölkerung nachdenkt. Wenn man Menschen nur noch als potenzielle Verbrecher behandelt, wie sollen sie sich dann als freie Bürger in einer Demokratie fühlen? Das ist eine Entwicklung, die auch bei den anderen Sicherheitsgesetzen, den sogenannten Sicherheitsgesetzen, die für immer mehr Überwachung sorgen, ist das auch typisch. Es geht ganz viel um Prävention, wird das genannt. Das klingt positiv, so wenn man bei Krankheiten an Prävention denkt. Aber in diesem Fall sind es Sachen, die sehr viel Angst und Paranoia transportieren, was alles passieren könnte. Und es wird der Eindruck erweckt, man könnte sämtliche Risiken für das Leben ausschließen. Aber nicht mal in einer Diktatur, wo alle überwacht werden, hat man ein risikofreies Leben.
Was unternehmt ihr denn konkret gegen die Vorratsdatenspeicherung?
Wir haben auch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und das hat uns selber erstaunt, wie viele Menschen wir bewegen konnten, sich daran zu beteiligen. Das musste schriftlich gemacht werden. Man musste eine ganze Seite ausfüllen für den Rechtsanwalt und zeigen, inwiefern man selber betroffen ist. Also es war schon eine große Hürde.
Und wie viele haben es gemacht?
Es haben über 34.000 Menschen sind Beschwerdeführer bei dieser Verfassungsbeschwerde. Und das ist tatsächlich die größte Verfassungsbeschwerde in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist toll, mal in der Fußgängerzone zu stehen. Wir haben also selber hier einen Stand in Bielefeld gemacht und wir haben da Leute gewinnen können, die gesagt haben, das ist ja unfassbar, das wusste ich nicht, wie, und das wird morgen beschlossen im Bundestag. Und wir haben dann auch wirklich ganz viele gewinnen können, diese Verfassungsbeschwerde mitzuzeichnen. Zum Teil sind ältere Leute vorbeigekommen, die gesagt haben, was, so wusste ich nicht, das möchte ich auf gar keinen Fall. Klar, unterschreibe ich, gebt mir mal einen ganzen Stapel mit, ich gehe durch mein Stadtviertel. Ich kenne ganz viele Leute, wohnen da schon ewig und die sind dann von Haus zu Haus gegangen und haben zu ihren Nachbarn gesagt, hören Sie mal zu, ich muss Ihnen da jetzt mal was erklären, da ist was in Planung und dieses Gesetz mit Vorratsdatenspeicherung, das ist nicht in Ordnung, da müssen wir uns wehren.
Wenn du sagst, ihr schafft es sogar, dass Leute da von Tür zu Tür gehen und an den Haustüren Unterschriften sammeln, dann erinnert das ja so ein bisschen an die Hochzeiten der Abrüstungsproteste oder der Anti-Atomkraft-Proteste. Würdest du das, was heute in Sachen digitale Bürgerrechte, konkret auch Vorratsdatenspeicherung passiert, so ein bisschen mit den früheren grünen großen Protestbewegungen vergleichen?
Es gibt zwei Parallelen. Also ich glaube, das Spannende im Moment ist, dass da Leute zum ersten Mal politisch aktiv werden, die vorher halt nur im Netz diskutiert haben und argumentiert haben, was sie falsch finden, und die jetzt zum ersten Mal darauf kommen, sich selber politisch zu engagieren und auf die Straße zu gehen, also auch ins Offene zu kommen. Und zum anderen gibt es auch eine strategische Parallele. Die Umweltschutzbewegung musste in den 50er Jahren sich auch sagen lassen, wenn ihr Industrialisierung wollt und gutes Leben mit Maschinen und das Geld reinkommt, hey, dann müsst ihr mit verpesteter Luft und verschmutzten Flüssen leben. Oder wollt ihr zurück auf die Bäume? Und wir müssen uns heutzutage sagen lassen, mit diesen großen Gefahren des Internets und wenn sowieso alles vernetzt ist und so, wenn ihr das benutzen wollt, dann müsst ihr auch akzeptieren, dass alles überwacht wird und dass alles gespeichert wird. Und wir sagen, nein, da gibt es keine Naturgesetzlichkeit, sondern wir haben die Macht, etwas zu gestalten und es auch anders zu gestalten.
Was meinen Sie, Schmidt? Wird das gefährlich für uns?
Schwer zu sagen. Es gibt uns ja eigentlich gar nicht.
Was meinen Sie damit?
Naja, Chef, ein allmächtiger Geheimdienst, der jederzeit jeden abhören kann und keiner Kontrolle untersteht. Sowas kommt in einer Demokratie nicht vor.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Aber wenn es uns gäbe, glaube ich, dann müssten wir uns allmählich Sorgen machen.
Aufstand gegen Big Brother. Auf den Spuren der digitalen Freiheitsbewegung. Eine Sendung von Oliver Buschek und Christian Schiffer. Sprecher Anke Kortemeier und Thomas Albus. Ton und Technik Christian Schimmöller. Produktion Florian Scheirer. Redaktion Jan Heiermann.